Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Ein herzliches Shalom an alle. Und der Stefan hat recht. Meine Frau, die Regula, wir sind schon 45 Jahre zusammen. Sie ist neben meiner Entdeckung von Jesus als Messias, ist sie das größte und wichtigste Geschenk in meinem Leben. Zusammen haben wir nicht nur 4 Kinder und 14 Großkinder, sondern wir haben eine gemeinsame, spannende, nicht immer einfache, aber sehr spannende und erfüllte Zeit bis jetzt erlebt. Von daher hat Stefan recht, vieles, was in meinem Leben entstanden ist und Frucht wurde, das hat mit meiner Frau zu tun. Man sagt mir nach, ich bin ein Mann der Visionen und meine Frau ist die, die dann die Visionen in kleine Münzen wechselt und den Bezug zur Realität schafft. Das ist nicht nur ein Wort, sondern tatsächlich so. Und darin sehe ich immer wieder die unglaubliche Güte Gottes über meinem Leben. Zu mir soll ich ein paar Worte sagen, sagt Stefan. Ich will mich nicht so lange aufhalten, sondern weil ich hätte tatsächlich sehr, sehr vieles zu erzählen. Nicht nur, weil man mit 74 dann schon einiges erlebt hat, sondern weil Gott unglaublich gnädig, großzügig und gütig in meinem Leben war und ist. 2-3 Sätze. Vielleicht kann euch das helfen, ein bisschen das alles einzuordnen, was kommen wird. Weil was kommen wird in den 2 Stunden, bin ich mir bewusst. Ich werde die einen ermutigen. Das hoffe ich fest. Aber ich werde auch anecken. Ich werde bei Christen anecken. Ich werde bei Juden anecken. Ich werde bei Moslems anecken. Ich werde bei Säkularen anecken. Und sie werden mit der Zeit dann verstehen, warum das so ist. Aber eins, was Gott tun kann, ich will nicht mein Lebenszeugnis erzählen, aber als Kind bin ich auf der Straße aufgewachsen. Und zwar in Algerien geboren und bis 10 auf der Straße aufgewachsen, bis Gott eingegriffen hat. Und das tut er manchmal. Das hat auch Israel gesagt, ich bin vorbeigegangen an dir und sah dich in deinem Blut liegen, dem Tod ausgesetzt. Und habe mich über dich erbarmt. Das kann ich sagen, das habe ich auch erlebt. Dann, ohne vieles zu erzählen, ich bin dann in der Schweiz aufgewachsen, deswegen spreche ich Deutsch. Nicht das Deutsch, aber immerhin Deutsch. Und Jesus in seiner Güte ist mir, das mag für viele ein bisschen eigenartig sich anhören, wenn ich das nicht weiter einbette und nicht weiter erkläre. Vielleicht habt ihr das schon viel gehört, aber es ist die Tatsache. Ich war ein Mensch, hin und her geworfen, getrieben von der Suche nach Identität, nach Leben, nach Zugehörigkeit, all das, was eben da ist in einem Leben, das auf der Straße angefangen hat. Und eines Tages ist mir Jesus begegnet. Ganz einfach. Eines Tages stand eine Wirklichkeit, muss ich sagen, vor mir. Nicht, dass ich Bilder gesehen hätte, aber die Wirklichkeit war so umwerfend, dass ich mich auf meinen Füßen wiederfand und gefragt habe, was willst du von mir? Weil jede Zelle meines Seins wusste, wer vor mir stand. Und ich hab seine Stimme gehört, der hat gesagt, du suchst die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Und wissen Sie, liebe Freunde, wenn etwas in den über 50 Jahren, wo ich mit ihm unterwegs bin, nie gezweifelt habe, ist, dass die Wahrheit kein Konzept ist. Die Wahrheit ist eine Person. Und das hat angefangen, mein Leben zu verändern. Die Dinge gingen natürlich nicht einfach. Nichts ging einfacher. Aber Gott ist unglaublich geduldig in dem, was er tut. Vieles ist entstanden, weil ich wusste, mein Leben, das gehört meinem Gott. Und ich wollte dann seine Botschaft hinaustragen und ich habe mich gefragt, wohin? Dort, wo du am meisten Not am Mann hast. Und das war ich damals, die islamische Welt. Riesig, wenig Arbeiter. Deswegen habe ich gesagt, Herr, ich gehe dahin. Und sehr bald hat er dann mir gesagt, ja, das auch. Und die ganze Geschichte mit Israel kam für mich schlicht auf, weil ich die Bibel las. Ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen, ein bisschen zurückhaltend, weil ich auch viele Menschen getroffen habe, die heute würde man sagen, Israel nicht nur Liebhaber, sondern in meinem Denken damals Israel-Freaks. Und ich habe gedacht, Herr, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich will, dass die Menschen die frohe Botschaft hören, aber lass mich aus dem raus. Und ich kann Ihnen sagen, Gott kann sehr hartnäckig sein, wenn er sich etwas vorgenommen hat. Und ich erzähle Ihnen meine Geschichte nicht, wie ich x-mal Nein gesagt habe, unter keinen Umständen nach Jerusalem. Aber am Ende, nachdem ich zuerst nach Ägypten gegangen bin und überall hin, nur nicht nach Jerusalem, hat er die Oberhand gewonnen. Kann ich nicht anders sagen. Und seit 32 Jahren leben wir in Jerusalem. Ich werde auch jetzt nicht so sehr über meine Arbeit sprechen. Eins kann ich aber voraussagen. In diesen mehr als 32 Jahren, wo ich in Jerusalem lebe, lebe ich mit Juden, mit Moslems, mit Christen. Und ich habe Freunde, sehr viele Freunde unter ihnen. Natürlich bekenne ich meinen Glauben sehr klar. Unter ihnen, das ist mir ein großes Anliegen, aber etwas habe ich auch verstanden, dass der Gott Israels ein Gott der Völker ist. Und dass er immer, es hat schon mit Abraham angefangen, dass er Abraham berufen hat und ihm gesagt hat, ich will dich segnen und durch dich sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. So, Gott hat von Anfang an das Heil der Völker im Blickfeld. Und das, später im Vortrag werde ich das noch einmal aufnehmen. Ich habe dann bemerkt, der Gott der Völker, der als Gott Israel sich bekannt gemacht hat, hat auch eine Vision für den Nahen Osten. die Region, die heute die Welt erschüttert, wo sich Politiker, Regierungschef und alle möglichen Menschen händeringend versuchen, irgendwelche Lösungen zu finden für diesen Konflikt und zu keinem brauchbaren Lösung kommen. Gott hat vor langer Zeit schon seine Sicht gegeben durch den Propheten Jesaja, wo er gesagt hat, der Tag wird kommen, wo ich die Familie Abrahams, denn Juden, Araber, Ägypten, die haben alle etwas Gemeinsames. Sie sind alle mit Abraham verbunden. Was die Ägypter betrifft, war Abraham durch seine Frau Hagar mit Ägypten verbunden. Und man könnte sagen, Ishmael, als der Araber, der als Araber bezeichnet wird heute, ist eigentlich das, was entstanden ist zwischen Abraham und Ägypten. Also auch die Araber sind durch Abraham, sind mit Abraham verbunden und die Juden eben als Nachkommen Isaaks in der Linie der Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat. Und wir kennen die Auseinandersetzung, den Konflikt, der schon damals da war. Aber Gott hat durch seinen Propheten verheißen, der Tag wird kommen, wo ich sie wieder zusammenbringe. Es wird ein Weg zwischen diesen Völkern geben. Und dieser Weg ist nicht nur eine äußerliche Sache, sondern das ist ein Ausdruck der Beziehung. Der Tag wird kommen, wo da eine Beziehung sein wird zwischen diesen Völkern, wo ich, der Herr, sie segnen werde und sagen, gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, Israel, mein Erbe, Assur, mein Händewerk. Und dann heißt es, stellen Sie sich das vor in unsere Zeit, und sie werden gemeinsam ein Segen inmitten der Erde sein. In unserer Zeit, so etwas kann nur Gott denken. Weil es ist menschlich gesehen unmöglich. Aber wichtig ist, Gott denkt so. Es ist seine Sicht. Das habe ich gerade gesehen, ich habe etwas vergessen. Genau. Es wird langsam heiß und von daher brauche ich ein bisschen etwas um meinen Schweiß. Ist es nicht da? Okay, ist okay. Ja, genau, so etwas. Vielen Dank. Jetzt. Es war mir deswegen wichtig, an dieser Vision mitzuarbeiten, an dieser Leidenschaft Gottes, Versöhnung und Heilung an der Familie Abrahams zu vollbringen. Seither, über 30 Jahre, bin ich in Jerusalem daran, vor allem messianische Leiter, arabische Leiter, also arabische Christen, einerseits zusammenzubringen, Beziehungen zu fördern, ihnen zu helfen, zu verstehen, dass sie nicht nur eine gemeinsame Zukunft, sondern sie haben ein gemeinsames Fundament, ihnen zu helfen, zu verstehen, dass sie tatsächlich von Gott her gesehen eine Familie sind. Und dass es gilt zu verstehen und dass sie in der Beziehung zueinander schon jetzt ein Zeichen der Hoffnung in dieser schwierigen, konfliktreichen Zeit sein können. Ich habe erlebt in dieser Zeit, auch wenn nicht alle damit einverstanden sind, aber dass Moslems, die Jesus als den Erlöser gefunden haben und auch Juden, die Jesus als ihren Messias gefunden haben und plötzlich ein anderes Verständnis bekommen haben, nicht nur von ihrer Identität, wie einer der Juden, der vor nicht so langer Zeit Jesus als den Messias gefunden hat, hat mir gesagt, weißt du, jetzt bin ich wirklich Jude. Jetzt verstehe ich mich wirklich als Jude, weil das war für mich immer eine Frage, das ist eine Frage unter uns, wer ist Jude? Und Jesus hat mich verstehen gelernt, was das heißt, dass ich Jude bin. Juden und Moslem, die in Jesus plötzlich einander mit ganz anderen Augen sehen, die plötzlich einander zu Brüder werden. Ich habe erlebt, wie aus Feinden Freunde wurden. Ich habe erlebt, wie aus Fremde plötzlich Menschen wurden, die bekennen, wir sind eine Familie. Das liest man jetzt nicht in Zeitungen, aber das findet statt, das geschieht. Und das hat mich immer wieder unglaublich ermutigt zu sehen, auch wenn es noch im kleinen Bereich ist, aber es geschieht, es findet statt. Es sind Zeichen dessen, dass Gott seine Verheißungen umsetzt. So viel als Einleitung. Nun aber zum Thema. Fangen wir mal da an. Vor einem Jahr oder vor einem anderthalb Jahr wurde ich eingeladen, einen Vortrag zu halten an einer Tagung von sogenannten bibeltreuen Ausbildungsstätten. Da kamen die Dozenten zusammen und Rektoren und so weiter. Und da wurde mir die Frage wurden natürlich viele Fragen gestellt und ein Alttestamentler stand auf und sagte, Sie, Herr Rebiai, können Sie uns bitte einen Grund geben, warum sollten wir uns um Israel mehr kümmern als um andere Völker? Denn, und da hat er absolut recht, wir haben mehr Leiden in Afrika als in Israel. Natürlich leiden die Israelis und Palästinenser, aber das Leiden im Sudan, in Nigeria, im Kongo und Somalia, so können wir weiterfahren, es gibt unendlich viel mehr Leiden. Ist es, wenn es das Leiden ist, das uns motiviert, zu Israel zu stehen, warum nicht zu den anderen Völkern? Also warum sollten wir uns um Israel mehr kümmern? Das ist eine gute Frage. Habe ich gesagt, Sie sind ein Alttestamentler. Sie sollten die Antwort eigentlich wissen. Weil in diesem Zusammenhang, und das ist auch meine Motivation im Lesen und Kennen und Leben in der Bibel. Durch den Propheten Hesekiel sagt Gott im Kapitel 36, nicht nur ich werde mein Volk wieder zurückbringen und in das Land ihrer Väter bringen, das sagt er ganz klar, das werde ich tun, sagt er. Und zwar, er sagt, warum und was der Grund ist. Ich will das tun, sagt er, nicht, weil ihr es verdient. Nicht um euretwillen, sagt er. Der Gott Israel geht mit seinem Volk dort ziemlich ins Gericht und sagt, ihr, die Tatsache ist, ihr habt meinen Namen in den Schmutz gezogen, wo immer ihr hingekommen seid, sagt der Prophet Hesekiel. Ich tue es nicht um euretwillen, sondern ich tue es um meines Namens willen. Er sagt, damit die Völker, wenn sie sehen, wie ich an euch handle, wie ich meine Verheißungen an euch einlöse, wie ich euer Herz verändere, ich werde das Fleisch, das steinerne Herz herausnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das heißt, ich werde euch in eine Liebesbeziehung zu mich hineinbringen. Ihr, die ihr mir jetzt Jahrhunderte den Rücken gekehrt habt. Ich werde das tun um meines Namens willen, damit die Völker erfahren, dass ich Gott bin. Und das erinnert uns an das Wort aus 4. Buch Mose 23, wo der Prophet Bileam Israel verfluchen sollte. Und er kann es nicht. Und warum kann es nicht? Er sagt, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Gott ist nicht ein Mensch, der Verheißungen und Versprechungen macht und sie nicht einhält. Was er verspricht, das geschieht. Was er sich vornimmt, sagt Prophet Jesaja, das wird er umsetzen. Also deswegen habe ich gesagt, mein Grund zu Israel zu stehen, ist die Ehre Gottes. Es geht um seinen Namen. Es geht darum, zu bezeugen, dass Gott keine leeren Versprechungen macht. Und das gilt auch in Bezug auf Israel. Schaut, eins möchte ich vorausschicken. Es geht hier nicht, auch gerade heute Morgen, wenn wir über Pläne Gottes mit Israel, die Auflehnung gegen diese Pläne Gottes sprechen. Es geht hier nicht darum, dass wir uns auf die Seite der Juden im Gegensatz zu den Arabern stellen. Das ist nicht Gottes Sicht. Das wisst ihr sicher alle. Denn Gott liebt alle. Das ist das, was Jesus uns sagt. Also hat Gott die Welt geliebt. Das sind alle inbegriffen, dass er seinen Sohn gab. Gott will sein Volk Israel wiederherstellen. Er will die Völker retten. Die Araber sind nicht seine Feinde. Der Islam ist etwas ganz anderes. Dazu werde ich noch kommen, was das ist. Von daher, ihr Lieben, wenn wir von der Geschichte Israel sprechen, dann geht es hier immer wieder darum, was hat Gott versprochen, was tut er und was wird er noch tun. Die Berufung Israels, die mit Abraham angefangen hat, hatte, wie ich gesagt habe, immer zum Ziel, Heil zu bringen, das Heil den Völkern. Warum hat Gott die Juden erwählt, ist die Frage, die mir gestellt wird. Glauben Sie mir, das liegt nicht an den Juden. Lesen Sie den Propheten Hesekiel, Kapitel 20. Gottes Ringen, seine Agonie über dieses Volk, wie oft er sich vorgenommen hat, ein Ende zu machen. Und er hat es nicht gemacht. Immer wieder, warum? Um meines Namens willen. Und auch um Abraham willen. Stellt euch mal vor, Gott hat einen Mann gefunden. Einen Mann in der Geschichte, dem er vertrauen konnte. Ein Mann, der ihm nichts vorenthalten hat. Das bezeugt Gott von Abraham. Und weil er ihm nichts, es gab nichts, was Abraham kostbarer war als die Ehrfurcht Gottes. Und deswegen hat Gott gesagt, dir kann ich vertrauen. Dir kann ich vertrauen. Ich weiß, du wirst mich nicht verraten. Irgendwann einbrechen, wenn der Druck zu groß wird. Und immer wieder hat sich Gott auf diesen Mann bezogen. Um Abraham willen werde ich euer Verrat, eure Anmaßung, euer Stolz werde ich euch trotzdem, ja, strafen, aber ich werde nicht ein Ende machen mit euch. Abraham. Und dann gibt es noch einen Mann, der unglaublich vollbracht hat. Sie kennen alle die Geschichte von Moses. Moses erwählt, das Volk herauszuführen. Und was hat dieser Mann an seinem Volk gelitten? Sie wollten ihn bei jeder Schwierigkeit steinigen, trotz all den Wundern, die sie gesehen haben. Und dann kaum hat er sie ein paar Tage allein gelassen, sind sie in tiefes Götzentum gefallen. Und dann, was sagt Gott zu Moses? Weißt du was? Lass mich ein Ende machen mit ihnen. Und dann fange ich mit dir neu an. Stellen Sie sich vor, Gott würde Ihnen solch ein Angebot machen. Gott macht das Angebot. Mit dir will ich neu anfangen. Und Moses, deswegen heißt es, dass Moses ein Freund Gottes war. Er hat gesagt, Herr, wie könnte ich das? Was würden die Völker über dich denken? Es ging um die Ehre Gottes, war ihm kostbarer als all die Möglichkeiten, die Gott ihm offenbart hat. Um solche Männer willen, auf sie bezieht sich Gott, wenn er an Israel denkt. Dann könnte ich natürlich noch über David sprechen. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, es geht hier nicht darum, dass die Juden als Volk speziell sind als Rasse. Gott ist kein Rassist. Die Juden sind für Gott speziell, weil er sich mit einem Versprechen an sie gebunden hat. Um seinetwillen ist es. Das dürfen wir nicht vergessen. Es geht in dieser ganzen Geschichte geht es immer wieder um ihn. Und nun, er hat die Juden erwählt, auch die Nachkommen Abrahams. Und das nicht immer zu ihrem Glück. Durch die ganze Geschichte hindurch hat es nicht wenige Juden gegeben, die gesagt haben, hätte er uns doch nur nicht erwählt. Wir wollen doch das Ganze gar nicht. Schon zur Zeit vom Prophet Samuel haben sie das ganz klar zum Ausdruck gebracht. Wir wollen sein wie alle anderen Völker, haben sie Samuel gesagt. Deswegen gib uns einen König, gib uns ein weltliches System. Und Gott hat dem trauenden Samuel gesagt, sie haben nicht dich verworfen als Prophet, sie haben mich verworfen als ihren König. Liebe Freunde, verstehen Sie das Ringen Gottes um dieses Volk. Und dennoch, sagt Paulus, Gottes Berufungen und Erwählungen gereuen ihn nicht. Was Gott sich vorgenommen hat, das wird er umsetzen. Jetzt, Israel, ich weiß nicht, wie viel Sie von der Geschichte Israels wissen, aber einfach zur Erinnerung einige Daten. Das Volk Israel kam als lose Stämme, die miteinander verbunden waren, etwa, können wir sagen, 15. Jahrhundert vor Christus in das Land Kanaan. Die ersten 400 Jahre, die wir als die Richterzeit kennen, haben sie als Stämme zusammengelebt, die miteinander Beziehungen hatten, miteinander gekämpft haben, aber in dem Sinn waren eigentlich Propheten als Stellvertreter Gottes mehr oder weniger ihre Führer. Dann im Jahr 1000, um Jahr 1020 haben wir den ersten König, den sie sich von Gott erzwungen haben, Saul. Bis grob 722 vor Christus gab es das Königreich Israels. Zuerst mal ein großes Königreich, dann wurde das gespalten in ein jüdisches und 10 Stämme Königreich, aber es gab ein Königreich Israel bis etwa 722. ich sage das ganz speziell für die, die einen Eindruck haben, die Israelis sind vor 75 Jahren da in das Land als Eroberer, als Kolonisten eingedrungen und haben den Leuten ihr Land weggenommen. Palästina. Wichtig ist, von 722 bis vor Christus bis 135 nach Christus, das sind doch fast 900 Jahre, war das Land als Israel bekannt. Verschiedene Völker haben es erobert, eingenommen, die Römer, die Griechen und so weiter. Aber es war immer noch Judäa und Israel. Dann 135 hat der Kaiser, das ist euch allen bekannt vielleicht, Kaiser Hadrian, römischer Kaiser, hat dieses Gebiet umbenannt von Israel in Judäa in Syria, Palästina, aus dem eben Palästina wurde. Palästina, dieser Name gab der Kaiser Hadrian diesem Land. Er hat sogar Jerusalem einen anderen Namen gegeben, der niemand mehr kennt, weil er war zu schwierig und konnte sich nicht halten. Aelia Capitolina hieß Jerusalem für eine Zeit. Er wollte, dass der Name Israel ausgerottet wird aus der Geschichte. Deswegen hat er das Land umbenannt. Und er war ziemlich erfolgreich, weil Palästina fand seinen Eingang sogar in die Bibel, in die Landkarten der Bibel. Wenn Sie gewisse Bibeln anschauen, dann heißt es, Jesu zur Zeit Palästinas. Oder Palästina zur Zeit Jesu. Mit dem sind viele aufgewachsen, mit dem Begriff Palästina, das ein römischer Kaiser eingeführt hat und mit dem biblischen Israel nichts gemeinsam hat. Dann kamen die Moslems im 7. Jahrhundert und haben das Land erobert unter dem Kalifen Omar. Und für 1400 Jahre wurde dieses Land islamisch regiert. Im 15. Jahrhundert haben dann die Osmanen übernommen. Mit Ausnahme von 80 Jahren etwa, als die Kreuzritter noch Jerusalem beherrscht haben, war das Land islamisch. Um das kurz zu machen. Im Ersten Weltkrieg zerfiel das Osmanische Reich. Und das sogenannte Land Palästina wurde als Mandatsgebiet den Briten übergeben. Mit dem Ziel, dass die Briten für all die befreundeten Völker, die damals mit ihnen gekämpft haben, nämlich der Stamm der Saudis, der Haschmiten, alles arabische Stämme, die mit ihnen gekämpft haben gegen die Osmanen, dass sie es aufteilen unter ihnen. Und gleichzeitig gab es da die Geschichte mit Balfour. 1917 ein britischer Minister, der versprochen hat, auch den Juden eine Heimstätte zu bauen. Und es ging darum, das aufzuteilen. Der Nahoste, wie wir das kennen, mit all seinen Grenzen, ist es wichtig zu wissen, das ist keine alte Geschichte. Es sind die Kolonialländer, die Europäer, die die Grenzen gezogen haben. Was heute Irak ist, was heute Syrien ist, was heute der Libanon ist, was heute Israel und sogenannt die Westbank ist, das haben alles die Europäer am Tisch gezogen. Es ist wichtig, dass wir ein bisschen die Geschichte kennen, um die Verhältnisse zu verstehen, die wir heute haben. Dann haben die Engländer weil sie allen immer das Gleiche versprochen haben, wenn ihr mit uns kämpft, kamen sie in Schwierigkeiten. Sie haben nämlich den Haschmiten Arabien versprochen, aber auch den Saudis. Und jetzt mussten sie etwas tun, deswegen haben sie, die Saudis waren mächtiger als die Haschmiten, deswegen haben sie ihnen Arabien gegeben, deswegen haben wir heute Saudi-Arabien. Und die Haschmiten, ihnen haben sie das, was wir heute Jordanien kennen. Und Irak, sie haben je eine der Zöglinge der Haschmiten dahingesetzt. Und dann blieb noch das, was wir heute kennen, Israel und die Gebiete. 1922 hat Churchill, das vielleicht auch noch wichtig zu wissen, früher war das Gebiet, das Balfour den Juden versprochen hat, sehr viel größer als heute. Es hat sogar Jordanien inbegriffen. Und Churchill hat dort mit einem Lineal einen Strich gemacht und hat das abgetrennt. Deswegen haben wir dann Jordanien und Israel. Und dann, wie wir wissen, 1947 wurde noch einmal ein Strich gemacht von der UNO, wo man dann die heutige Westbank, Gaza von dem Land abgetrennt hat, das man den Juden gegeben hat. Die Juden haben das akzeptiert, die arabischen Völker haben das verworfen und dann hatten wir 1948 den ersten Krieg. Für die Juden ein Überlebenskrieg, für die islamischen Länder ein Krieg eben, der angefangen hat, nämlich islamisches Land zu bewahren und wieder zurückzuerobern, weil der Krieg, der ausbrach, war nicht zwischen Palästinenser und Juden, sondern die am Krieg teilnahmen, das waren die Ägypter, das waren die Syrer, das waren, was damals in Irak und Jordanien da war. Wir kennen die Geschichte, Israel wurde nicht ausgerottet, obwohl sie eine große militärische Macht gegen sich hatten. Sie hatten sich etabliert. In dieser Zeit, vergessen wir nicht, Ostjerusalem war immer noch in arabischer Hand. Jordanien war damals der Herrscher über Ostjerusalem und über der Westbank. Gaza war in ägyptischer Hand von 48 bis 67. Einfach, damit wir uns bewusst sind, alle die von der Zweitstaatenlösung träumen und finden, dass das die Gerechtigkeit wäre, dass das geschieht. Ihnen möchte ich sagen, für 20 Jahre lang wäre die Möglichkeit da gewesen, einen Palästinenserstaat sogar mit Ostjerusalem als Hauptstadt zu gründen. Weil das war alles in arabischer Hand. Es wurde nicht gemacht, weil das nicht den Interessen der islamischen Welt entsprach. Was gemacht wurde, auch das ist wichtig, das können Sie in Geschichtsbüchern lesen. 1964, also als all das noch in arabischer Hand war, wurde die PLO gegründet. Und nicht von Palästinensern. Sie wurde gegründet von Nasser, Kamal Abdel Nasser. Und Syrien und den arabischen Ländern, die haben die PLO gegründet. Warum? Mit dem einen Ziel, die Juden ins Meer zu werfen. Mit anderen Worten, das islamische Land, das die Juden da angenommen haben, wieder zu befreien. Arafat kam erst hinterher dazu. Er war bei der Gründung nicht dabei. Dann geschah etwas ganz Wichtiges. 67 geschah etwas, was die islamische Welt erschüttert hat. Und zwar in den Grundtiefen ihrer Identität, ihres Selbstverständnisses. ihre Berufung, nämlich Jerusalem wurde erobert von den Juden. Jerusalem wurde erobert von den Juden, und das müssen Sie, das ist etwas, was der Westen nicht nachvollziehen kann, was es bedeutet. Ich habe Islam studiert. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Sie müssen wissen, im islamischen Denken, und zwar durch die Hadith hindurch, das sind neben dem Koran die Heiligen Schriften, ähnlich wie der Talmud im Judentum, wird ganz klar festgehalten, Jerusalem ist nicht nur die Stadt der Propheten, wo alle Propheten letztlich damit verbunden sind, sondern wer Jerusalem besitzt, ist der rechtmäßige geistliche Erbe. Wer über Jerusalem herrscht, ist der geistliche Erbe. Und das waren die Moslems 1400 Jahre. Und jetzt kommen die Juden, die im islamischen Denken von Gott verworfen wurden, weil sie ihn verraten haben und so weiter und so fort durch die Geschichte, genauso wie die Christen, weil Christen zu mehrere Götter haben und so. Jetzt kommen diese Juden, die eigentlich Gott dem Gericht übergeben hat und der Herrschaft der Moslems übergeben hat und sie nur unter Moslem leben können als die Himmis, das heißt als Menschen zweiter Klasse, die die Herrschaft der Moslems akzeptieren. Das kann man nachlesen durch die Geschichte. In islamischen Ländern mussten Juden, bevor es der gelbe Stern gab, mussten sie sich kennzeichnen, dass sie Juden sind. Die Nazis haben das von Moslems abgeguckt, dass die Juden sich markieren müssen. Diese Juden, die von Gott ganz klar in islamischem Denken verurteilt, verdammt wurden, die kommen zurück und nehmen sich ausgerechnet Jerusalem, die Stadt der Propheten. Und jetzt, was da anfing, das beherrscht noch heute all die Konflikte. Für die Moslems war ganz klar, da muss etwas geschehen. Und was geschah? Ich will nicht so lange bei der Geschichte bleiben, aber das muss ich vielleicht noch fertig machen. 1969 haben sich alle islamischen Gelehrten in der Al-Azhar versammelt. Ihre Frage war, wie konnte das geschehen? Gott hat doch uns als Gemeinschaft den Sieg versprochen und verheißen. Er hat gesagt, ihr seid die beste Gemeinschaft, die es gibt. Und ihr werdet den Sieg haben und ihr werdet die Herrschaft des Islams über den ganzen Erdkreis bringen. Und jetzt kommen ausgerechnet diese Juden, die von allen verhasst sind, und nehmen uns die Stadt der Propheten. Und die Antwort war sehr einfach und klar, das ließ Allah geschehen, weil wir unsere Aufgabe als Moslems vernachlässigt haben und vergessen haben, nämlich die Herrschaft des Islams über die Welt zu bringen. Unsere Führer, die wurden korrumpiert durch westlichen Lebensstil und so weiter und so fort. Wir müssten zurück zu den Wurzeln des Islams. Das hieß damals, und dazu gehört den Umgang mit den Juden. Und plötzlich wurden alle diese islamischen heiligen Schriften, die Hadith, wurden hervorgenommen, gelesen, und da heißt es ganz klar, am Ende der Zeit, auch im Islam gibt es Prophetie, am Ende der Zeit werden die Juden zurückkommen. Das habe Mohammed schon gesagt, mit einem Ziel, dass die siegreiche islamische Umma das Gericht über die Juden bringt und dadurch das jüngste Gericht einleitet. Denn am Ende muss die islamische Mahdi nach Jerusalem zurückkommen und die Herrschaft des Islams über die Völker bringen. Also die Juden sind zurückgekommen, damit das Gericht an ihnen stattfindet. Wie können wir das tun? Hieß es, wir müssen die Welt mobilisieren. Wir müssen die Welt zu unseren Partner machen, gegen die Juden. Weil die Juden sind ja sowieso schon mehr oder weniger verhasst, durch die Geschichte hindurch verfolgt. Die Frage ist natürlich, warum ist das so? Und ihre Strategie war sehr klar. Die Strategie war, der Westen muss, damit er mit uns kooperiert, sie müssen erleben, dass wenn sie das nicht tun, dass es ihnen ans Leder geht. Und was kann man über den Westen bringen? Weil, das war 1970, da war der Westen doch schon mehr oder weniger postchristlich. Ganz viele Ordnungen, die ursprünglich das Leben, die Zivilisation, die Gemeinschaft im Westen noch geprägt haben, die sind verblasst. Man erinnere sich an die verschiedenen Revolutionen in den 68 und so weiter und so fort. Die Werte wurden nicht nur demontiert und relativiert im Westen, sondern es gab immer mehr eine Abkehr von den jüdisch-christlichen Werten und Fundamenten. Der Westen verlor immer mehr seine Wurzeln und das haben die Moslems erkannt. Ein Volk ohne Wurzeln kann man sehr einfach korrumpieren, weil was ihnen bleibt, ist nur noch die Angst um die eigene Haut. Sie werden alles tun, um die eigene Haut zu retten. Mit anderen Worten, wirtschaftlichen Druck, Terror, die Angst, dass man nie sicher sein kann. Sie müssen wissen, dass wir jederzeit zuschlagen können, überall. Und wir können uns zunutze machen, ihre eigenen Gesetze. Sie sind ja so frei und liberal und machen alle Türen auf. Und wir werden da hineingehen, Strategie. Es ist noch ein bisschen etwas christliches, nicht christlich, sondern humanistisch wie in ihnen, nämlich, dass sie sich für die Opfer einsetzen. Für die Opfer einsetzen, für die Armen und so weiter und so fort, das haben sie noch hinübergerettet vom Christentum. Weil das so ist, geben wir uns als Opfer, als Menschen, die Hilfe brauchen, in Not sind. Und wir können auch noch auf unsere Geschichte hinweisen, dass die Kolonialzeit uns ausgeraubt hat und so weiter. Sie haben eine Bringschuld uns gegenüber, Europa. Und wenn wir das tun, ihr Lieben, und in diese Gesellschaft hineingehen, integrieren, können wir sie entweder von innen heraus verändern, weil sei ein Opfer, wenn du länger dort bist und dich integrierst, dann hast du Rechte, beanspruche deine Rechte. Wenn du deine Rechte beanspruchst, dann kannst du anfangen, das System zu verändern. Übrigens, diese Strategie, die hat schon 1922 wurde das entwickelt vom Gründer der Moslembruderschaft in Ägypten, Hassan al-Banna. Hassan al-Banna war der Gründer der Moslembruderschaft. Er hat eine ganze Strategie entwickelt, wie man den Westen infiltrieren kann. Später, im 67, wurde das aufgenommen. Und sie waren erfolgreich. Terror fing an, sich plötzlich auszubreiten. Seit 67. Im Westen. Die Wirtschaft fing an zu wackeln. Ölschock und so weiter und so fort. Und tatsächlich, der Westen ist aufgewacht und gesagt, was geschieht hier? Bis 1967 waren die Europäer noch ein bisschen von ihrem schlechten Gewissen über ihre Geschichte mit den Juden, die doch nicht lange zurück lag, waren sie noch getrieben, israelfreundlich. Nach 1967 haben sich ganz viele europäische Länder von Israel angefangen zu distanzieren. Frankreich, auch Deutschland, Österreich. Die Schweiz hat immer ihre Geschäfte gemacht zwischendurch. Sie war weder für noch gegen die Juden, sondern immer für das Geld. Und ich sage das als Schweizer. Was dann sich entwickelt hat, ist etwas ganz Interessantes, nämlich eine Allianz ist entstanden. Eine Allianz zwischen der islamischen Vision nach Herrschaft. Natürlich, im Westen sagt man, alle, die davon sprechen, das sind Islamisten. Es sind ja nur die Islamisten, die Terror machen. Und das ist ja ein kleiner Prozentsatz unter den Moslems. Und die Moslems im Allgemeinen sind ja friedliebende Menschen. Sogar der Islam ist eine friedliebende Religion. So sehr, dass die Merkel sagte, der Islam gehört zu Deutschland damals. Noch einmal, ihr Lieben, es geht hier nicht um die Menschen. Moslems, Menschen, die in der islamischen Welt aufgewachsen sind, vor Gott sind sie genauso gut und genauso schlecht wie die Deutschen oder wie die Schweizer. Es geht immer um das System, das die Menschen in ihrem Denken treibt. Menschen sind nie Feinde. Deswegen hat Jesus sein Leben für sie hingegeben. Ja, als Menschen sind wir Feinde Gottes. Das ist die Tatsache. Das sagt Paulus. Aber er hat sein Leben für uns gegeben, als wir noch seine Feinde waren. Es geht hier nicht um die Menschen, es geht darum, dass wir verstehen, was für ein System benutzt der Widersacher Gottes, um gegen die Pläne Gottes aufzustehen und um die Menschen zu instrumentalisieren für das. Was für eine Allianz entstand? Haben Sie sich schon mal überlegt, wie besessen die Menschen mit Israel sind? Israel besteht als moderner Staat jetzt 78 Jahre. 78 Jahre. Liebe Freunde, ein Staat mit 78 Jahren ist ein sehr junger Staat. Sind wir uns einig? Aber dieser Staat in seinen 78 Jahren hat nicht nur wie viele? 6 Kriege hinter sich und wenn Sie wissen wollen, Kriege, Suezkanal 56, 6-Tage-Krieg 67, Yom Kippur 73 und 82, der erste Libanonkrieg, dann der zweite Libanonkrieg im 06 und dann die verschiedenen Kriege in Gaza und jetzt auch mit dem Iran. So viele Kriege in dieser kurzen Zeit. Was noch dazu kommt, wenn Sie nach Israel gehen und in die Gesellschaft hineinschauen, müssen Sie sagen, das ist im Nahen Osten, vergessen Sie nicht, Israel ist ein Nahoststaat. Es ist nicht ein europäischer Staat, obwohl er immer mit den Maßstäben von Europa gemessen wird. Israel ist kein christlicher Staat, obwohl er mit den Maßstäben der Christen gemessen wird. Man kann höchstens sagen, Israel ist, wenn überhaupt, dann ein alttestamentlicher Staat, weil das ist das, und wir wissen, im Alten Testament heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Im Alten Testament steht noch nicht, die andere Backe hinhalten. Dieser Staat ist im Nahen Osten, das muss ich Ihnen sagen, nach jemand, der über 30 Jahre gelebt hat, unvergleichbar. Sie finden in keinem arabischen Land so viel Freiheit für die Bürger als in Israel. Obwohl Israel als Apartheidstaat gilt. Haben die Menschen eine Ahnung, was Apartheid ist? Wenn in einem Staat Menschen im Parlament sitzen, die nicht Juden sind, als Ärzte, als Richter, auf allen Ebenen der Gesellschaft arbeiten und integriert sind, ist das Apartheid? Natürlich ist nicht alles gerecht in Israel, das wäre schlicht unrealistisch. Es gibt auch Ungerechtigkeit. Es gibt Ungerechtigkeit auch arabischen Bürger gegenüber. Aber haben Sie in Deutschland keine Ungerechtigkeit? Kennen Sie das nicht? Aber verglichen mit dem, was im Nahen Osten existiert, ist Israel, muss ich sagen, der freiste Ort, auch für die Christen zu sein. Nichtsdestotrotz wird Israel von der UNO 20 Mal mehr verurteilt als Nordkorea, als Nigeria, als China, als Iran. Wenn ein Staat ein Schurkenstaat genannt wird, dann ist es Israel. Nicht der Iran, nicht China, das problemlos 1 Million Menschen in ein Konzentrationslager gesetzt hat. Heute, jetzt, die Uiguren, Moslems, und an ihnen unglaubliche Versuche machen und der Westen einfach wegschaut. Israel ist der Schurkenstaat. Israel wird von der UNO, in dem, was geschah am 7. Oktober 23. Wissen Sie, wer angeklagt wird für sexuelle Gewalt? Es ist nicht die Hamas, sondern Israel. Jetzt wird das verhandelt an der UNO. Was sagt uns diese Besessenheit? Es ist doch etwas im Raum. Das ist so irreal. Es hat so wenig mit Vernunft und mit Bezug zur Realität zu tun, dass etwas anderes dahinter stehen muss. Und dann sieht man, Menschen, die hier in Europa für Gerechtigkeit auf die Straße gehen, für Gleichstellung von Frauen, für Rechte für LGB-Menschen, die gleichen Menschen gehen Arm in Arm mit Islamisten, die bei sich zu Hause jeden Homosexuellen ins Gefängnis werfen oder umbringen würden. Die Frauen mit Füßen treten in ihren Ländern. Die Menschen umbringen einfach, weil sie Juden sind. Hand in Hand gehen sie auf die Straße und schreien. Was wird geschrien auf der Straße? From the river to the sea. Palestine shall be free. Wissen Sie, was das heißt? Das ist ein Aufruf zum Genozid an die Juden. Werft sie hinaus. Diese friedensbewegten Deutschen und Schweizer und Engländer, da muss etwas anderes dahinter stecken. So viel Verblendung, dass man mit so viel Verblendung leben kann. Natürlich gibt es soziologisch auch viele Erklärungen für die Jugend, Z-Generation und so weiter und so fort. Auf das wollen wir nicht eingehen, aber wichtig ist, dass wir feststellen, die Moslems haben ihr Ziel erreicht, das sie sich vorgenommen haben, nämlich den Westen zu instrumentalisieren für ihre Ziele. Den Westen dazu zu bringen, dass sie mit ihnen das Hassobjekt Juden aus dem Weg räumen. Es ist interessant, die Juden sind tatsächlich, natürlich durch die ganze Geschichte hindurch, kann man sagen, das meistgehasste Volk. Das meistgehasste Volk bis heute. Haben sie so viel Elend über die Völker gebracht? Dieses kleine Volk? Warum das meistgehasste? Und da ist es wichtig, für uns, die sich ganz unter die Autorität des Wortes Gottes stellen, die als Jünger Jesu sich mit den Plänen Gottes identifizieren, dass wir uns daran erinnern, das Problem der Juden ist Gott. Die Tatsache ist, seitdem Gott dieses Volk erwählt hat, hat er sie als Kanal benutzt für alle Botschaften, für alles, was mit seinem Heilswirken zu tun hat. Gott hat durch das Volk den Völkern die 10 Gebote gegeben, was fundamental wurde für die westliche Zivilisation, überhaupt für die Menschenrechte. Menschenrechte ohne die 10 Gebote wären nicht denkbar. Gott hat dieses Volk benutzt, seine Gedanken durch seine Propheten, seine Vision, seine Sicht, die Völker eines Tages zu befreien, die Völker, ihnen sein Heil zu bringen, hat er über dieses Volk, über die jüdischen Propheten uns gegeben. Wenn wir Jesaja lesen, der sagt, so spricht der Herr, ich will mein Haus ein Bethaus für alle Nationen machen. Und am Ende, Gott hat in der Erfüllung dessen, was er durch die Propheten gesagt hat, seinen Sohn Fleisch werden lassen in diesem Volk. Und damit die Verheißung an Abraham erfüllt. Durch deinen Samen sollen gesegnet werden alle Völker. In der Bibel gibt es kein Volk, das so sehr mit den Plänen Gottes verbunden ist wie das jüdische Volk. Das ist die Not der Juden. Und jetzt alle Völker, alle Ideologien, ganz egal, ob sie aus dem Marxismus kommen oder aus anderen Quellen, alle, die die Autorität Gottes ablehnen, die sagen, wir sind unser eigener Herr und Meister, wir sind der Schmied unseres eigenen Glückes. Alle, die sagen Nein zu Gott, zu seinen Ordnungen, Sie werden die Juden hassen, weil sie sind Träger, sie sind Zeugen für ihn. Deswegen sagt Prophet Jesaja in Kapitel 43 und 44, sagt Gott zu seinem Volk, ihr seid meine Zeugen, dass die Völker erfahren, wer ich bin. Gott hat sie zu Zeugen gemacht. Und aller Hass, alle Auflehnung, alle Zurückweisung von Gott wird sie treffen. Weil Gott kann man nicht bekämpfen, man bekämpft das, was man greifen kann. Und das sind die Juden. Und jetzt seien wir wach, nicht nur die Juden. Alle, die eben mit Gott nicht nur verbunden, sondern mit ihm sich identifizieren. Alle, die durch Jesus zum Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gekommen sind. Alle, die sich mit Jesus identifizieren, werden genauso zum Hassobjekt. Ihr Lieben, seid ihr euch bewusst, dass heute 350 Millionen, zumindest 350 Millionen Christen weltweit verfolgt werden. Selbst die UNO musste sagen, die Christen sind die meistverfolgte Religionsgemeinschaft heute. Warum werden die Christen verfolgt? Heute, nicht damals. Ein Großteil dieser Verfolgung geschieht natürlich in islamischen Ländern oder in kommunistischen Ländern, in den mehr oder weniger demokratischen, humanistischen Ländern war das nicht so krass. Aber seien Sie vorsichtig, das Netz zieht sich zu. Wir sind in einer Zeit, wo auch in Europa, je mehr sich Europa gegen die Ordnungen Gottes, zum Beispiel dass die Ehe aus Mann und Frau besteht. Was heute? Oder dass ein Mann ist und eine Frau ist und dass man nicht beliebig irgendetwas sein kann. Wer dazu steht, der kann heute mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Der kann sehr bald dorthin kommen, wo das Auswirkungen auf seine Arbeit hat, auf seine Karriere. Aber das kann sich noch weiterentwickeln. Der Westen ist dorthin unterwegs, wo die Christen, die sagen, die Ordnungen Gottes sind die Wahrheit, dass sie sehr bald zu Feinden der Gemeinschaft werden, der Gesellschaft, weil sie der allgemeinen Freiheit im Wege stehen. Man sagt, weil sie die Menschen in ein System zwingen. Auch der Westen wird sehr bald sein sehr, sehr unschönes Erwachen erleben. Schauen Sie sich um und Sie werden merken, Anzeichen, dass die Schrift an der Wand wird schon sichtbar. In der islamischen Welt ist es keine Frage. Christen haben keinen Raum. Selbst in dem Land, wissen Sie, dass im Irak gab es vor dem Irakkrieg noch, bevor die ISIS kam, gab es noch 20% Christen. Heute sind es 0,2%. In Syrien gab es über 20% Christen, heute sind es noch 2%. Und so könnte ich weiterfahren, wie die Christen überall, wo der Islam Herrschaft übernommen hat, die Christen verfolgt werden oder, und wenn ich sage, die Christen, die Juden, gibt es gar nicht mehr in diesen Ländern. Es gibt noch einzelne und noch ein paar Juden gibt es in Marokko. Das ist tatsächlich so, weil Marokko ein spezielles Spiel spielt. Und auch eine Geschichte der Juden in Marokko, da ist die doch einzelne Marokkaner sich daran erinnern und wissen, was sie den Juden eigentlich zu verdanken haben. Aber in keinem islamischen Land hat es mehr Raum für Christen. Das ist eine Tatsache. Auch nicht in kommunistischen Ländern hat es Platz. China, das ist die Not von China. Sie versuchen mit allen Mitteln, die Christen auszublenden. Mit allen Mitteln und trotzdem vermehren sie sich wie in keinem anderen Land. Warum? Weil Gott Gott ist. Und dort, wo der Feind meint, dass er etwas ausrottet, da schafft Gott neue Frucht daraus. Zurück. Juden und Christen werden in der kommenden Zeit, das kann ich Ihnen sagen, nicht auf einfachen Zeiten hingehen. Weil diese Allianz zwischen der islamischen Welt und all den Ideologien und Religionen, die wir im Westen haben, wenn wir Zeit hätten, in die Geschichte hineinzugehen, könnten wir sehen, das hat schon lange angefangen. In Europa, in Amerika, diese Unterwanderung, den Hass gegen die Juden, aber dieser Hass richtet sich letztlich immer gegen Gott. Die einzige Möglichkeit, dieser Verfolgung zu entgehen, ist letztlich, sich von Plänen Gottes zu distanzieren oder zu schweigen. Aber ich kann Ihnen sagen, jeder, der schweigt, wird irgendwann überrannt. Weil Schweigen heißt, keine Position nehmen. Und keine Position nehmen heißt, keine Wurzeln haben. Man kann nur Wurzeln haben und stehen, wenn man Überzeugungen hat, für die man einsteht. Das ist das, was die Moslems gesagt haben über den Westen und auch über Christen. Die haben gesagt, am Ende sind sie eigentlich eine leichte Beute, weil sie haben nichts, für was sie sterben würden. Sie haben nichts, für was sie ihr Leben hingeben würden. Die Moslems schon. Ich muss nur auf die wie sieht es mit der Pause aus? Ja. Okay, machen wir. Wie lange haben wir Pause? Halbe Stunde. Okay, verdaut ein bisschen, was wir da gesagt haben, und dann machen wir weiter.